Nifty NFTs. Web3 Business und Tech. Mit Bene und Tom.
Servus Bene.
Servus Thomson, wie geht's?
Danke, sehr gut. Wie geht's dir?
Ja, ebenfalls sehr gut. Sitze hier in Chicago. Ist wunderbar eiskaltes Wetter hier. Ich war gestern laufen, mein ganzes Gesicht war eingefroren. Aber sonst alles fit. Wie geht's dir?
Ja, klingt sehr ähnlich. Also in Linz, wo ich ja sitze, ist auch gerade Wintereinbruch. Bin gerade von einer guten Freundin nach Hause gefahren und ist ziemlich rumgegangen auf der Autobahn. Bin jetzt aber froh, dass ich jetzt in meiner wohlig warmen Wohnung sitze und ja, die erste Episode von unserem gemeinsamen Podcast aufnehmen darf. Super Sache. Bin sehr erfreut, dass wir uns zu diesem Schritt gewagt haben und ja, kann es kaum erwarten, wo uns die Reise hinführen wird.
Ja, genau. Mir geht es genauso und es ist einfach krass. Ich habe gestern wieder mal auf Twitter irgendwie so viele neue Themen, so viele neue Projekte. Irgendwie, man kommt kaum mit. Irgendwie drehst du mal 10 Minuten Twitter ab und man hat das Gefühl, schon droppt der nächste Musik-NFT. Also von dem her haben wir einfach jede Menge zu besprechen. Und ich glaube auch, gleich erwähnenswert, so die Mission von unserem Podcast, einfach da ein wenig diese ganze Neues, der auf Social Media und auf diesen ganzen Plattformen irgendwie, ja, diese ganze Neues und dieser ganze Hype, der da immer kommuniziert wird, dass wir da das ein wenig Licht reinbringen, wenig das Signal vom Neues unterscheiden und unseren Hörern da ein wenig Einblicke geben. Und das führt mich eigentlich gleich auch zu meiner ersten Frage an dich, Thomson. Wie bist du an das Thema NFTs herangekommen und wie siehst du das ganze Movement?
Mir geht es ähnlich. Also ich bin jeden Tag wieder aufs Neue überwältigt, aber auf eine positive Art und Weise. Schauen wir mal, wie lange das noch andauert. Hab gestern erst ein Meme von Gary Vaynerchuk dazu gesehen. Day One NFTs und ein Foto von Gary Vaynerchuk auf der linken Seite, wo er noch sehr jung ist. Und dann auf der rechten Seite, habe ich jetzt links oder rechts zuvor gesagt? Bin mir ziemlich am Egal, auf der einen Seite der Junge, Day One, Gary Vaynerchuk, und auf der rechten Seite der alte Gary Vaynerchuk, komplett geschlaucht, Day 365 NFTs. Und ja, es tut sich einfach unglaublich viel, genau. Und um zu deiner Frage zu kommen.
Also so meine grauen Haare hier im Bad werden auch schon deutlich mehr.
Ja, genau. Die ganze FT-Zeug. Genau. Um zu deiner Frage zu kommen, genau, also ich, so wie es, glaube ich, sehr vielen geht, letztes Jahr bei mir das Thema aufgepoppt bei einem Podcast vom Tom Bilieu, Impact Theory Podcast Host, der zuvor Quest Nutrition, eine Proteinriegelfirma aus Amerika, auf 3 Milliarden hochgezogen hat. Und jetzt primär Content macht und auch stark in den NFT-Space reingeht. Und da habe ich mir ja Ende des Jahres einen Podcast zu dem Thema reingezogen von ihm. Und da hat er ihm einige Beispiele genannt und ich war hellauf begeistert von den Möglichkeiten, die er da aufgezählt hat. Und seitdem bin ich ziemlich hooked und versuche so viel wie möglich in diesem Bereich zu lernen und mitzubekommen, was sich tut und was möglich ist. Und ja, bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich zukünftig auch beruflich in die Richtung was machen möchte. Und freut mich jetzt umso mehr, dass ich mit dir jetzt gemeinsam diesen Podcast launche, weil ja unser gemeinsames Ziel ist, dass wir mit dem Podcast gemeinsam lernen zu dem Thema im Business- und Tech-Bereich zu NFT oder NFTs und Web und ja, und uns da gemeinsam austauschen und natürlich auch, wenn es da und dort Zuhörer und Zuhörerinnen gibt, eventuell auch das Wissen dann weitergeben können. Das ist natürlich dann eine Win-Win-Win-Situation, die natürlich eine gute Sache wäre, genau. Aber wie war es bei dir, Bene?
Ja, auf jeden Fall. Also erstens mal möchte ich auf jeden Fall unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Es soll auf jeden Fall diese gemeinsame Reise mit unseren Usern werden und unseren Zuhörern werden. Es ist einfach extrem spannend, was in dem ganzen Bereich passiert. Und diese neue Form eigentlich aus des User Engagements über den Podcast so weiter zu verbreiten und unsere eigene Community irgendwie da mitzunehmen. Community of Two, jetzt aktuell, glaube ich, so wir zwei und hoffentlich in der nahen Zukunft dann wirklich eine coole Community und wollen eigentlich auch gleich alle einladen, irgendwie zu kommentieren und bei Fragen irgendwie das gleich irgendwie auf Social Media uns irgendwie ja, zu kommentieren oder uns eine Nachricht zu schicken oder ein E-Mail oder was auch immer. Ja, bei mir war es so, ich habe eigentlich 2017 das erste Mal irgendwie mit Bitcoin bin ich da in Berührung gekommen. Das ist ein gemeinsamer Freund von uns, Tom, der Mario, der mir sein Coinbase-Wallet damals gezeigt hat und gemeint hat, ob ich auch schon investiert habe. Ich hatte natürlich überhaupt keinen Plan, was das war. Habe dann naiverweise ein paar Bitcoins gekauft. Dann ist diese ganze Bubble passiert 2017. Wie das wieder runtergegangen ist, habe ich mit wenig Gewinn verkauft und quasi konservativ dann Aktien gekauft. Meinte, ich wäre irgendwie besonders irgendwie smart. ja, aber eigentlich dann, wie ich dann nach Amerika gezogen bin, ist das Thema wieder aufgekommen. Hier in Amerika ist das Thema ganz allgemein gefühlt größer als bei uns im deutschsprachigen Raum und deshalb auch so meine Motivation, dass wir das Thema irgendwie ein wenig treiben und auch bei uns im heimischen Markt ein wenig unter die Leute bringen. Und diese eben Konversation zu starten. Und es ging dann bei mir eigentlich mit Bitcoin los, habe mich dann eigentlich auch technisch bis zu den kryptografischen Basics irgendwie da mal vorbereitet, durchgearbeitet, weil ich bin jemand, der immer das irgendwie sehr skeptisch eigentlich beäugt und dann das einfach auch technisch tief auf einem tieferen Level verstehen möchte. Hab angefangen mit Kryptografie, Bitcoin und bin dann eigentlich erst eher langsam Richtung Ethereum gegangen. Parallel habe ich, das war eigentlich super spannend, letztes Jahr NBA Top Shot gespielt. Das ist ein NFT-Projekt von der amerikanischen NBA Basketballliga, wo eigentlich schon sehr spannende Dinge passieren, eigentlich wo Fans wirklich mitgenommen werden und dieses Erlebnis vom Basketball, das Spiel nicht nur im Fernsehen irgendwie mitverfolgen kann, sondern auch live und dann das nochmal erweitert wird durch den NFT-Bereich, wo ich, die haben zum Beispiel Leute, die NFTs von den Phoenix Suns besessen haben, haben die zum Finale geschickt und haben dort irgendwie in der Box dann das miterleben dürfen. Also wirklich so, wo diese NFT-Ownership schon den Leuten ermöglicht hat, mehr zu erleben und das Erlebnis Basketball eigentlich nochmal und das Erlebnis dieser Superstars hier in Amerika einfach nochmal eine neue Dimension bekommen hat. Und diese Themen sind einfach in Amerika sehr viel präsenter, sehr viel spannender. Und ich habe dann irgendwie nach diesem Jahr irgendwie, ja,
Entschuldigung, darf ich kurz einhaken? NBA Top Shot, ja, das sind sozusagen quasi digitale Sammelkarten und die Idee ist, dass es quasi Highlights aus dem jeweiligen Spiel in Videoform als NFT quasi auf einem Marktplatz gehandelt werden, oder? Das ist so die Hauptidee dahinter, oder?
Ganz genau. Ja. Also du hast eigentlich diese Spielzüge, diese Highlights, wie du genau gesagt hast, die eigentlich als Sammelkarten Objekte, aber eben als digitale Sammelkarten mit Video verkauft werden. Da gibt es dann Editionen davon. Also ich glaube, die häufigsten, die größten Mints sind so, da gibt es einen Moment, der dann irgendwie 60.000 von dem 60.000 Iterationen gibt oder von dem 60.000 Karten gibt und dann gibt es andere Iterationen, von denen gibt es nur 10 oder 20 oder so und dementsprechend bewegt sich dann auch der Preis. Also der totale Marktwert, von dem wir da reden, ist so bei 850 Millionen Dollar im Moment. Und ja, jede, jede Transaktion schneidet irgendwie die NBA 5% mit, Supermarketing-Vehikel für die, und einfach auch total spannend, ein Freund von mir war letztens beim Opening Game und dann konntest du auf Basis von dem QR-Code, der dort aufgelegt wurde, einen NFT minten, der dann quasi im Spiel passiert ist und hast du Rechte bekommen, diesen NFT zu bekommen. Und ja, ich will gar nicht zu viel ins Detail gehen, da gibt es rein die Marktdynamik von diesem von Topshot und so ist total spannend, dieses Regelwerk. Ich habe versucht, irgendwie das zu verstehen und eigentlich aus diesem Markt-Insights irgendwie ein wenig Geld damit zu machen. Und es war total spannend, das zu lernen. Mittlerweile bin ich wieder raus aus dem Topshot-Markt, aber es ist einfach eine total spannende Lern-Experience gewesen. Und habe eigentlich, glaube ich, ein ganz gutes Bild bekommen von diesem eingeschränkten NBA-Topshot-Markt. Ich finde, jetzt ist es absolut spannend zu sehen, wo die Reise eigentlich mit Ethereum und den aktuellen NFT-Projekten so hingeht. Wie gesagt, schon eingangs, es wird total viel Blödsinn auch irgendwie rausgegeben, beziehungsweise verstehen auch viele Leute nicht, was NFTs und Smart Contracts und so sind. Und ich komme eben eher von dieser technischen Seite und kann dann hoffentlich deine Marketing-Sicht gut komplementieren und da irgendwie ein paar Insights liefern. Wie funktionieren NFTs? Wie funktionieren überhaupt Storage-Möglichkeiten? Was steckt da dahinter? Und vor allem dann auch Richtung Security und diese Themen. Mhm. Unseren Hörern ein wenig Einblicke geben, wie man NFT-Projekte, erfolgreiche Projekte erkennt, wie man NFTs am besten abspeichert und hier die technische Seite ein wenig zu beleuchten.
Genau, Bene, der Tech-Experte und ich versuche die Marketing/Kreativität/Business irgendwie so ein bisschen abzudecken, beziehungsweise Business machen wir wahrscheinlich dann zusammen, hoffentlich irgendwann mal. und weil du NBA Topshot auch jetzt super erklärt hast, aktuell gestern hat UFC, also diese große Mixed Martial Arts, Verbund aus den USA, hat UFC Strike gelauncht. Das ist im Grunde genau dasselbe Prinzip wie bei NBA Topshot. Und ja, richtig spannend, dass dieses Konzept jetzt immer mehr Ligenkampf oder in dem Fall Kampfsportart, aber immer mehr Sportligen in diese Richtung gehen, weil einfach die Idee und das Konzept dahinter super gut ist und perfekt, also wirklich gut angenommen wird anscheinend. Ja. Genau.
Aber, also in Amerika aktuell sowieso totaler Hype darum und ich möchte immer so ein bisschen davor nicht warnen, aber ein wichtiger Punkt bei diesen NFT-Projekten aus meiner Sicht definitiv ist, dass du ein NFT, es kann auf der einen Seite wirklich ein Bild oder ein Foto oder was auch immer sein, dass ein NFT ist, aber eigentlich der wirkliche Wert und der wirkliche Shift sozusagen liegt eigentlich darin, dass ein NFT nicht nur ein statisches Objekt ist, es ist nicht nur irgendwie ein Bild, das ich jetzt auf die Blockchain speichere, sondern es ist eigentlich ein Access-Token ist für eine Community und dass ich dann innerhalb dieser Community, wie jetzt UFC oder NBA oder auch zum Beispiel die Bored Apes, die jetzt so ein Megaprojekt sind, das ist nicht nur ein Bild, das irgendwie hochgeladen wird, sondern du hast einen Access zu dieser Community. Bei den Bored Apes kannst du dich unterhalten mit den Künstlern, mit Celebrities. Bei NBA Topshot hast du halt irgendwie diese Benefits im Stadion zum Teil oder halt dann ein besonderes Erlebnis. Und ich glaube, das ist so irgendwie, glaube ich, einer der Kernaspekte, die wir eigentlich im Podcast so auch beleuchten möchten. Welche Möglichkeiten gibt es da und wo kann da die Reise hingehen?
Genau, diese sogenannten Utility-NFTs, oder? Also das ist so ein Begriff, der immer wieder kommt zu diesem Thema, wo man einfach wirklich zusätzlich zu möglicherweise einem Artwork oder einem Bild auch weitere Inhalte oder Zugänge oder was auch immer noch dazu bekommt. Und auch ein aktuelles Beispiel, bevor ich dann wirklich frage, Bene, was heißt jetzt wirklich NFT? ein super Beispiel von gestern, der Rapper Nas hat zwei von seinen Songs als NFTs released, Hat insgesamt 50% von seinen Lizenzen da auf diesen NFTs verteilt. Und natürlich, da gab es verschiedene Versionen, Gold, Platinum, Diamond mit unterschiedlichen Preispoints. Und je nachdem hast du dann Merchandise dazu bekommen oder VIP-Tickets, zwei VIP-Tickets zu einem Konzert von ihm, beziehungsweise auch Videocall. Aber das richtig Spannende war eben dann ein gewisser Prozentsatz an den zukünftigen Einnahmen von eben diesem Song. Und das ist für mich so der komplette Mindblower. Und das ist eben so das Nonplusultra-Utility, dass du quasi als NFT-Publisher, als Brand, als Artist einfach deine Community, deine Fans, deine Kunden an deinem Erfolg teilhaben lässt. Und das ist also Next Level, Game Changer, und deswegen bin ich so hooked. Und
ja, und das ist eigentlich ein genialer Marketing-Move, weil du eigentlich alle deine Fans zu deiner Marketing-Agentur machst, oder? Genau. Jeder von deinen Fans hat dann den Incentive, dass er einfach diesen Song hypt und rausbläst, wenn ihm der gefällt, und kann dann eben mitpartizipieren an den Einnahmen, die der generiert.
Marketing-Agentur auf Steroide, fast eine Marketing-Armee dann wahrscheinlich. das ist immer so ein Thema.
Schließt sich der Kreis wieder mit deinem Podcast, der dich zu NFTs gebracht hat.
Ja, genau. ja, es ist unglaublich. Aber ja, gehen wir da kurz zu den Basics, Bene, wenn ich dich fragen darf. Also den Begriff NFT, der ist ja für viele verständlicherweise und auch für mich da und dort immer noch ein bisschen schwer, weil er ist nicht wirklich, soll ich sagen, er geht nicht gleich von der Zunge. Und genau, dass wir mal kurz ein bisschen erklären, okay, was heißt einfach eigentlich NFT und wofür steht das? Ja.
Also ganz allgemein denke ich, das ist einer der größten Hemmschwellen im ganzen Krypto-Bereich. Ganz allgemein ist, dass Begriffe hochtechnisch klingen, obwohl eigentlich ganz simple Dinge dahinter stecken. Und gerade beim Begriff Non-Fungible Token, Non-Fungible heißt einfach nur, dass es quasi nicht egal ist, ob ich dir dasselbe Ding zurückgebe, das du mir vorher geborgt hast. Also um das ein Beispiel von zum Beispiel Bitcoin herzunehmen, wenn ich dir einen Bitcoin schicke und du borge und einen Monat später schickst du mir einen Bitcoin zurück, dann ist es mir eigentlich völlig egal, ob das genau derselbe Bitcoin ist oder nicht. Eigentlich geht es mir nur darum, eben diesen verbrieften Wert vom Bitcoin zurückzubekommen. Non-fungible heißt jetzt, dass es mir eben nicht mehr egal ist, was ich zurückbekomme. Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel meinen Picasso oder meinen Bored Ape irgendwie schicke und borge für einen Monat oder so, dass du ihn ausstellen kannst, dann ist es mir nicht egal, dass ich in einem Monat von dir irgendeinen Kunstwerk zurückbekomme. Genau. Sondern dann will ich genau dasselbe Ding zurück, das ich irgendwie vorher dir geborgt habe. Und das ist eigentlich der ganz einfache Unterschied von fungibel und non-fungibel. Und ich glaube, deshalb hat ja auch der Nas oder der Justin Blau, der eigentlich diese Plattform gelauncht hat, wo Nas sein Song released hat, hat eigentlich dieses Limited Digital Asset, diesen Begriff eingeführt. Ja. Was aus meiner Sicht jetzt auch nicht wirklich besser das Ding erklärt, aber zumindest eine bessere Idee von den verbrieften Rechten transportiert, oder? Wie siehst du das?
Ja, genau. Also Limited Digital Asset ist jetzt auch nicht die volle Erklärung, aber es, ein bisschen leichter ist es zumindest für mich. Genau. Und die Plattform, die du erwähnt hast, die ist mit dem Namen Royal.io, die sind in Austin, Texas zu Hause. Ein junges Startup und also ja, richtig viel Potenzial meiner Meinung nach. Genau.
Genau. Und ich glaube, dann haben wir noch den Begriff Token, wenn wir noch auf den kurz eingehen, bevor wir dann weitergehen, weil wir, glaube ich, schon wieder an unsere Zeitlinie stoßen heute.
19 Minuten.
Genau. Ja, also Token ist quasi dann wirklich so diese kleine Einheit. Wie wir in der Menschheitsgeschichte schon öfters gesehen haben, ein Token kann ich zum Bezahlen verwenden. Und der hatte in der Menschheitsgeschichte schon viele Formen, aber in Wahrheit ist es einfach ein abstrakter Begriff, der ein Teilstück, das einen Wert verbrieft, beschreibt, würde ich es irgendwie generell beschreiben.
Genau. Ja, Super, vielen Dank. Und natürlich liegt das alles auf der Blockchain und zeigt, dieses NFT zeigt sozusagen auf ein digitales Asset wie ein JPEG, ein Video, ein Song von Nas.
Genau.
Aber genau. Kann natürlich auch ein physisches Objekt zeigen, also theoretisch ein Auto oder irgendwann eine Immobilie oder so, solche Sachen genauso.
Ja. Also das stimmt definitiv. Ich glaube, wir sind da noch in den sehr frühen Tagen, Early Days von NFTs. Mhm. Wie du sagst, wenn jetzt zum Beispiel ich ein Bild irgendwie, wie zum Beispiel bei OpenSea, wenn du reingehst und es ist mal Amazon Web Services down, dann wirst du sehen, dass irgendwie die Hälfte von allen Bildern weg ist, weil im NFT verbrieft eigentlich nur dieser Hyperlink auf das Bild drinnen liegt. Und wenn dann diese Endlagerung, wo das Bild irgendwie gespeichert ist, mal nicht verfügbar ist, dann ist irgendwie auch der NFT weg. Und das sind so genau diese Themen. Ich glaube, da werden wir auch in den kommenden Episoden ein wenig tiefer gehen, ein wenig mehr beschreiben, wie das technisch im Hintergrund funktioniert. Aber darum sage ich da sind wir noch in den frühen Stunden, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt reden von einem Auto, von einem BMW oder was auch immer, dann ist halt die Frage, wie speichere ich denn eigentlich auf der Blockchain ab? Ich bin überzeugt, dass wir da irgendwann hinkommen werden, weil es einfach so viel leichter ist, den Lebenszyklus von dem Auto irgendwie auf einer Blockchain abzubilden und der ist dann irgendwie immutable und nicht veränderbar mehr. Sprich, jede Reparatur oder jedes Ersatzteil, das da reinkommt, kann ich so irgendwie effizient abspeichern. Aber natürlich aus aktueller technischer Sicht noch die Frage, wie speichere ich das ab effizient und wie stelle ich das sicher? Also da fehlen eigentlich noch aktuell die Standards, aber ich bin überzeugt davon, da werden wir irgendwann hingehen und dann würden NFT wahrscheinlich auch irgendwie zum Beispiel das Auto absperren können oder solche Dinge. Also da sind wir zwar noch weit in der Zukunft, aber das sind definitiv diese interessanten Themen, wie Vertragsrecht dann auf einer Blockchain funktionieren kann.
Mhm. Super spannend. Ja, und das geht dann schon in die Richtung zu, wo geht die Reise hin? Also da hast du jetzt schon ein bisschen vorgegriffen.
Genau.
Ja, was ist also deine Meinung dazu? Also was sagst du, wo siehst du noch? Also du hast jetzt schon eingehend so ein super paar Sachen erwähnt, aber was ist so zusätzlich, wo glaubst du, geht's weiter? Wo geht die ganze Reise hin?
Ja, Tom, wir haben kurz, ich glaube, wir haben kurz schon eingangs, wie du gesagt hast, darüber gesprochen, über die Profile Picture Projects. Das ist natürlich gerade der große Hype mit CryptoPunks und Bored Apes. Aber wenn wir wieder zu dieser Begriffserklärung zurückgehen, ein nicht fungibler Token ist ja eigentlich viel mehr als nur ein Kunstwerk. Es kann ja dann eben eine Versicherungspolice mal sein oder es kann auch ein Vertrag sein oder gibt es irgendwie extrem viele Anwendungsfälle schon in unserer derzeitigen Welt. Ich glaube, dass wir da auch noch viel sehen werden, was wir aktuell noch gar nicht am Schirm haben. Also wenn man so zurückdenkt, Web 2 oder so, am Beginn des Internets hätte keiner gedacht, dass wir jemals irgendwie Facebook bekommen. Also es hätte sich keiner irgendwie erträumen können, es ist irgendwie organisch aus der Technologie gewachsen. Und ich glaube, dass wir so ziemlich genau dasselbe bei Krypto im Allgemeinen und NFTs im Speziellen auch sehen werden, dass einfach viele dieser Use Cases und diese Ideen erst irgendwie im langfristigen organischen Wachstum und in der Entwicklung der Technologie eigentlich dann erst irgendwie so entwickelt werden.
Ja.
Wie siehst du das aus Marketing-Sicht? Also da gibt es ja jetzt einfach schon sehr viele Projekte, genau, die irgendwie so auch wieder dann verschwinden, aber langfristig, wo siehst du da die Reise hingehen?
Ja, das ist spannend zu sehen, weil viele Brands und gerade die großen, also angefangen von Lamborghini über Mercedes, über Adidas, Nike, Pepsi, Burger King hat jetzt auch gerade announced, im NFT-Space jetzt bald was zu machen. Will jetzt gerade jede Brand...
Auch, oder?
Ja, mit Sicherheit. Ronald McDonald, NFT, wenn ja, whatever.
Was? Die hatten schon, du konntest den McRib als NFT kaufen.
Ah, wirklich? Ah, okay.
Ja, ja.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Genau. Okay. Das war hier in Amerika, ja.
Ah, okay. Ja, und also genau, es ist spannend, da sind viele jetzt schon entweder schon drin oder sind kurz davor, da reinzuspringen und da ist halt oft die Frage, okay, viele springen halt am Hype-Train und versuchen da irgendwie mitzuschwimmen und wissen eigentlich gar nicht, was sie tun. Und dann gibt es da und dort schon auch Brands, die das meiner Meinung nach schon auch ernster nehmen und mehr Commitment haben und das Ding auch wirklich langfristig sehen und nicht so one-off und irgendwie versuchen schnell mal irgendwie weiß nicht, Umsatz zu machen oder Reichweite zu generieren. Und da ist Adidas gerade, macht da meiner Meinung nach wirklich ein großes Commitment, wo man einfach wirklich merkt, die denken da sehr, sehr langfristig und haben da mittlerweile echt halbwegs Teamgröße dahinter. So wie es mir scheint, von der Außensicht, aktuell Außensicht, bin ja nicht mehr angestellt, also war vorher bei einem Adidas-Unternehmen bei Runtastic gemeinsam, der Benedikt und ich. Genau. Und ja, aber wie soll ich sagen, am Ende des Tages, ob es jetzt die Unternehmen sind, die einfach mitschwimmen wollen und gar mal Fast Buck machen wollen oder die das langfristig sehen, am Ende des Tages habe ich das Gefühl, keiner weiß so richtig, in welche Richtung das es geht, aber es ist sehr viel Mut da und das finde ich gut. Andererseits kann man auch sagen, okay, das ist Angst, weil die wollen alle nicht, dass dasselbe passiert wie 1999, wo sie irgendwie das mit Webseiten und generell ins Web gehen und Digitalisierung irgendwie viele Brands verschlafen haben. Genau. Oder dann wie Web 2 zu 0, Web 2.0 kommen ist mit Social Media, wo teilweise Unternehmen jetzt noch keinen Instagram-Account haben oder generell auf Social Media nicht vertreten sind und auch 2005, 2007, wie das losgegangen ist, das lange übersehen haben. Und das ist halt, glaube ich, auch teilweise ein bisschen die Angst, die jetzt auch mitschwimmt bei diesen Unternehmen, dass das auf keinen Fall passieren darf dieses Mal. Und genau.
Und trotzdem, wie du so schön sagst, ist es für viele trotzdem so mehr eine Panikreaktion als eine strategische Initiative. Und ich glaube, das ist eigentlich so auch, was wir mit dem Podcast eigentlich so ein wenig bezwecken wollen, dass wir eigentlich die Möglichkeiten außerhalb von einem One-Off-Projekt so ein wenig aufzeigen wollen und wie kann ich ein NFT oder ein digitales Asset dazu verwenden, eine Community aufzubauen und langfristig eigentlich damit erfolgreich zu sein.
Genau. Weil am Ende des Tages geht's ja darum, als Unternehmen oder als Künstler wirklich eine langfristige Beziehung aufzubauen mit deinen Konsumenten, mit deinen Fans und im besten Fall gemeinsam zu wachsen. Und das ist jetzt das erste Mal wirklich möglich, technisch, so wie es mir scheint. Ja. Genau. Cool. Gehen wir zu unserer Kategorie Over and Underrated, weil wir bei Minute 28 sind. Passt das für dich?
Genau. Ja, auf jeden Fall.
Okay, cool. Also Over and Underrated ist wieder ein Bestandteil sein unseres Podcasts. Und da geht es darum, dass wir uns ein paar Begriffe immer überlegen. Und dann Bene und ich jeweils ein kurzes Statement dazu abgeben. Und ich schieße jetzt einfach mal los. Also OpenSea, over oder underrated, Bene?
Overrated. Ich bin zwar grundsätzlich der Meinung, die haben richtig viel Brainpower seit irgendwie 2017 da reingesteckt und das Produkt super entwickelt. Aber ich sehe halt einfach extrem viel Competition. Ich sehe auch extrem interessante Projekte, die aus der Community rauskommen. Und ich bin eigentlich immer so der Meinung, dass Projekte, die aus der Community rauskommen, mehr Buy-in haben bei der Community selber. Also wenn ich jetzt irgendwie so OpenSea und da gab es jetzt letztens eine Plattform, die gelauncht hat, die heißt LooksRare, die sofort gestartet sind mit einem Token-Airdrop. Und die Nutzer können ja jetzt mitbestimmen, wie, in welche Richtung diese Plattform wächst, dann sehe ich da einfach so viel mehr Potenzial drinnen, weil du als Teilhabender und als Künstler eigentlich dann mitbestimmen kannst, in welche Richtung diese Plattform geht. Und bei OpenSea sehe ich halt so einfach das Problem, dass es eigentlich eine Firma, die dahinter steckt und die dann top-down diese Entscheidungen trifft. Darum wäre meine Vorhersage in dem Fall, dass wahrscheinlich OpenSea ein wenig overrated derzeit ist, obwohl das natürlich, ja, also wir werden natürlich sehen in den nächsten 2, 3 Jahren, wie das weitergeht. Und mir ist bewusst, dass diese Aussage ein wenig auf dünnem Eis ist. Silicon Valley würde mich wahrscheinlich strafen, aber ganz grundsätzlich, als in meinem Kryptoherz sagt mir, dass das overrated ist. Wie siehst du das, Thompson?
Ja, sehr, sehr ähnlich. Und auch noch mal kurz, OpenSea ist der aktuell größte NFT-Marktplatz. Also das ist so eBay bzw. Amazon für NFTs. Ja. Und bin bei dir, die haben gerade vor nicht mal 3 Wochen, glaube ich, eine 300-Millionen-Bewertung bekommen, sind auf 3 Milliarden, also 300 Millionen Investment, 3 Milliarden Bewertung bekommen und gerade eine unglaubliche Reise hingelegt und einen guten Start. Also für den Start von NFTs oder für den Hype von NFTs natürlich großteils mitverantwortlich, weil der meiste Traffic und der meiste Umsatz passiert natürlich also immer noch auf OpenSea, aber ja, bin bei dir, ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Oder, ja, und dann ist es auch weit weg von Amazon, von dezentral, aber kann natürlich sein, dass Amazon kommt und sagt, hey, die kaufen wir uns. Und dann schaut es bezüglich Reichweite und Mainstream auch wieder ganz anders aus. Dann erreichst du eine ganz andere Zielgruppe. Ist, wie gesagt, weit weg von dezentral. Aber ja, dann schauen wir, wie sich das weiterentwickelt. Ja, genau. Genau.
Also das war's, aber Entschuldigung. Jetzt warte ich noch immer auf den Over- oder Underrated.
Ach so, Underrated. Ah, nein, overrated, sorry. Overrated. Okay. Overrated,
cool. Overrated. Genau. Ja, der zweite Punkt, den ich rausgesucht habe, war Web 2. Wie siehst du das?
Web 2 ist overrated. Also ich bin echt schon ein bisschen so ein bisschen gelangweilt, muss ich sagen. Weil gerade aus kreativer Sicht, du bist über die Jahre hinweg einfach so abhängig vom Algorithmus geworden. Und wenn du dich nicht komplett am Algorithmus der jeweiligen Plattform orientierst, dann kannst du noch so coolen Content machen. Ist richtig schwierig, dass du dich durchsetzt. Man hat es gesehen, TikTok, noch eine der jüngsten Social-Media-Plattformen, da hat man noch gesehen, wenn man da drauf geht und da kreativ ist und da dabei bleibt, dann war einfach ein riesen Potenzial, dass man da wirklich auch Wachstum selber erfährt oder schafft.
Generiert, ja.
Und das ist immer noch der Fall, aber das war bei Instagram, bei Facebook, bei YouTube am Anfang auch so. Und es ist immer nur Frage der Zeit, ab einem gewissen Zeitpunkt ändert sich die Plattform und dann ist Monetarisierung ein Riesenthema. Und dann ändern sich die Algorithmen und dann wird es richtig schwierig. Und deswegen, long story short, ist overrated und ist nach wie vor part of the game, aber overrated, ja.
Ja. Ich nehme da das mal Bulli über und sage, es ist underrated.
Okay.
ganz, ganz grundsätzlich, ich meine, wenn du dir heutzutage ansiehst, wo diese ganze Kommunikation stattfindet, dann sind es nach wie vor die Web2-Plattformen und ich glaube, das wird gerne übersehen. Wir haben natürlich diese Themen, wie du sagst, natürlich diese ganze Web2, Web3, Dezentralisierungsdiskussion und so und vorher habe ich noch irgendwie argumentiert, so, warum OpenSea als zentralisiertes Modell eventuell doch Erfolg haben könnte. Aber ich sehe es trotzdem so mit Web2, es ist nach wie vor das Einstiegsportal für viele Leute, diese Inhalte und diese NFTs oder diese ganz allgemeine Einstieg in Krypto. Ich persönlich könnte zum Beispiel auch, ohne Twitter würde ich wahrscheinlich die Hälfte wissen von dem, was ich heute weiß. Also für mich sind diese Portale einfach nach wie vor enorm wichtig, haben eine enorme Reichweite und ich bin auch davon überzeugt, dass es manche Use Cases geben wird, die nicht unbedingt Platz auf einer Web3-Plattform haben. Es wird natürlich spannend zu sehen. Da wird natürlich viel noch passieren und wir werden viel Competition zum Beispiel eben auch mit Social Media Plattformen sehen. Aber ich glaube, dass manche Use Cases, so wie Twitter oder Instagram, sehr, sehr möglicherweise noch lange bestehen werden und länger bestehen werden, als viele im Web3-Bereich meinen, weil ja, die Userbasis ist einfach da und manche Dinge lassen sich einfach schneller implementieren über eine zentralisierte Plattform.
Ja, und auch die Finanzen dazu. Und ja. Man sieht es ja auch.
Wir haben natürlich alle ein funktionierendes Businessmodell.
Genau, also NFT, also Instagram ist gerade dabei, das auszuforschen, wie sie NFTs integrieren können. Twitter hat diese verifizierten Profile Picture Projects auf Profilbild irgendwie jetzt gerade ermöglicht. Also NFT Profile Pictures, genau. Die versuchen natürlich da schnellstmöglich mit aufzuspringen, genau.
Ja. Das ist eigentlich ein guter Punkt, Tom. Lass uns das auch für irgendwie die nächsten Episoden mitnehmen. Durch diese ganzen Projekte und so treten einfach auch viele Unwahrheiten oder falschen Bilder, die Leute haben von NFTs, treten zutage. Ich kann mich da von gestern an den Tweet erinnern, wo auf einmal Leute völlig verwundert waren, dass ein NFT von einem unverifizierten Projekt eben auch als Twitter-Profil verwendet werden konnte. Und ich glaube, das ist ein super Thema, um einzuhaken, was ist ein NFT eigentlich und wie funktionieren die vor allem im Hintergrund. Ja, es wäre ein super Thema, glaube ich, vielleicht auch für nächste Woche.
Definitiv, ja, auf jeden Fall. Cool, dann haben wir jetzt noch einen Punkt, Security. Und da sage ich, schnell mal underrated, weil ich einfach aus meiner Sicht ständig mitbekomme, was da teilweise abgeht und was da schief läuft in Bezug auf Security. Irgendwelche Discord-Bots versuchen da, weiß ich nicht, ja, irgendwelche Leute irgendwie schrecklich finanziell abzuziehen und das immer wieder schaffen oder irgendwelche Projekte, NFT-Projekte, die unglaublichsten Roadmaps kommunizieren und dann gibt es den NFT-Launch, der passiert dann mehr oder weniger erfolgreich oder oft gar nicht so schlecht und dann auf einmal ist das Projekt weg und die Roadmap ist weg und die Gründer von diesem NFT-Projekt sind weg und die Leute haben teilweise richtig viel Geld ausgegeben. Deswegen, kurz aus meiner Sicht, Security ist underrated, aber bin schon gespannt, was deine Meinung dazu ist. Beziehungsweise weiß ich, glaube ich, aber deine technische Perspektive ist natürlich richtig spannend dazu.
Also ich bin natürlich auch total dabei, underrated. Ich glaube, Security im Web allgemein ist schon immer eher underrated gewesen und man sieht es ja auch immer wieder, wenn wieder irgendwo geschrieben wird, Crypto-Hack oder was weiß ich. Normalerweise liegt es daran, dass viele Leute einfach nicht verstehen, wie funktioniert ein Wallet. Ein Wallet ist, wo ich meine Kryptowährung drinnen habe oder eben auch meine NFTs drinnen habe. MetaMask ist da so derzeit, glaube ich, der Marktführer. Und die Leute verstehen nicht, dass wenn ich da jetzt meinen Private Key hernehme und irgendwo reinkopiere und jemand anderer den dann besitzt, dann hat der Vollzugriff auf meine Assets. Und das heißt auch, weil die Blockchain ja auf diesem Mantra gegründet ist, dass eine Transaktion irreversibel ist. Also das ist auch nicht mehr wiederherstellbar. Also wenn du Zugriff auf meinen Private Key hast und dir die NFTs dann rüber überweist, dann kann ich die nicht mehr zurückholen. Das ist unmöglich. Das ist die Grundidee der Blockchain. Und somit ist jeder halt auch selbstverantwortlich, seine eigenen Schlüssel für diese Wallets zu managen. Und aus dem raus hast du halt einfach genau dieses Problem, dass Scammer Scammer und Bots und so als auf die technischen Unzulänglichkeiten der einzelnen User abgesehen haben und damit leider sehr oft erfolgreich sind. Und es ist definitiv eins von unseren Zielen, glaube ich, in dem Podcast einfach da auch die Leute zu educaten und jedem zu zeigen, hey, das ist so, wie du dein Krypto am sichersten hältst. Und ja, ich zum Beispiel persönlich würde immer sagen, kauft euch einen Hardware-Key. Das ist einfach ein Plastik-USB-Stick, der einfach den privaten Schlüssel hält, damit der nicht irgendwo reinkommt. Aber definitiv ein Thema, das wir in Zukunft noch tiefer beleuchten werden.
Definitiv. Und auch um jetzt einen Segue ein bisschen zu schaffen, auch ein Teil von dieser Uncomfortable Truth. Das ist auch eine Sektion in unserem Podcast ab heute, also wo wir auch darüber sprechen, okay, was sind so trotz dieser großartigen neuen Welt, wo wir offensichtlich beide sehr enthusiastisch sind, was sind so Themen, die halt noch wehtun oder alles andere als optimal sind, und das wollen wir eben auch behandeln, weil ja, wir halt bodenständige Jungs sind, die natürlich, wie soll ich sagen, nicht nur das Blaue vom Himmel herunter erzählen wollen, sondern auch die Uncomfortable Truth, genau. Und das war, was du da dankenderweise vorbereitet hast, war das Thema, dass es zu viele Scams gibt, genau. Und bin selber auch fast auf einen reingefallen, den ersten Adidas Originals Into the Metaverse NFT-Drop. Das war meine erste NFT-Projekterfahrung und wollte halt unbedingt da ein NFT absahnen. Und war halt kurz vorm Launch auf OpenSea und habe ein bisschen rumgeschaut, und der offizielle Launch-Termin, die Uhrzeit, war noch gar nicht da. Und irgendwie auf einmal ist so Adidas Originals Metaverse ein Account aufgepoppt mit wirklich genau dem Artwork, aber nicht verifiziert. Und ich als Noob damals nicht mal drauf geschaut, also kein Checkmark, kein blauer Checkmark. Und ein kleiner Typo, den ich überlesen habe, und sehe es also in NFT, ja. Und war kurz davor, dass ich, und habe den gekauft, habe aber, nein, also ich wollte den kaufen, bin aber dann gerade noch drauf gekommen, dass es ein Scam ist, und habe es dann zum Glück kein Geld verloren. Ja. Aber da war, also das war wirklich haarscharf. Und ja, genau, das ist so, das ist einer der größten Risiken, meiner Meinung nach. Aber was ist deine Meinung dazu?
Ja, es ist wie immer, wenn so neue Technologien auf den Markt kommen und viel Geld drinnen steckt, dann ist auch der Incentive groß, dass Leute versuchen, irgendwie da an Geld zu kommen. Und was du da beschreibst, ist ein perfektes Beispiel. Ein anderes Beispiel von gestern bei mir war, bin ich drauf gekommen, da gab es diesen Airdrop von einem Token, WTF, What the Fuck Token. ein Projekt, ich will gar nicht, wir lassen den Link in den Shownotes zu der Detailbeschreibung, aber in Wahrheit ist das halt ein Smart Contract auf Ethereum auch gewesen, wo in Wahrheit kein Wert dahinter steckt, und die Entwickler dieses Smart Contracts bei jeder Überweisung selber mitschneiden. Und ja, wenn du den Smart Contract nicht selber liest, dann ist es halt einfach echt schwer, hier rauszufinden, was quasi dahinter steckt, und dass da eigentlich in dem Fall halt eben nichts dahinter steckt. Und wir hatten immer wieder so ähnliche Themen wie Squid Token oder auch dieser DAO-Hack in den frühen Tagen von Ethereum. Ja, und es ist einfach absolut schwer derzeit, wenn man sich da, es ist einfach der wilde Westen. Und da sind wir eben wieder genau bei dem Thema auch mit den zentralen Plattformen, und da sehe ich aktuell noch den Riesenvorteil von so einer Plattform wie OpenSea, die dann einfach sagt, okay, wir verifizieren Projekte, und da gibt es dann eben auch diese blauen Checkmarks bei diesen Projekten dabei, damit man sieht, das ist ein verifiziertes Projekt und da steckt zumindest kein Scam dahinter.
Danke, Bene. Jetzt eine kurze Frage. Airdrop, da war ich bis jetzt der Meinung, dass das, ein Airdrop kann ja unter Anführungszeichen jedem passieren. Also Airdrop, da brauche ich ja nur die Wallet-Adresse und dann von dir, und dann kann ich dir irgendwas schicken, oder? Ja, genau. Auch den What the Fuck Coin. Das ist ja, ja genau. Dann, das, also die können ja unglaubliche Summen dann machen damit.
Ja, also da gehört mal dazu gesagt, dass jetzt grundsätzlich, wenn du diesen Token hast, haben die nicht Zugriff auf den Wallet. Also du kannst jetzt nicht von dem Token raus den privaten Schlüssel von jemandem auslesen oder so. Aber in dem Fall, beim What the Fuck Token war es so, dass die haben diesen Airdrop announced, und dann musstest du dich registrieren für den Airdrop. Und bei der Registrierung haben die dann schon eine Transaktionsfee quasi von dir einkassiert, die Ethereum war und nicht der Token selber. Sondern du musstest irgendwie so mal ein halbes ETH, also aktuell 2.000 Dollar, an die überweisen, damit du irgendwie Zugriff zu dem Token hattest. Und dann hatte der Token selber keinen Wert dahinter. Aber wenn ich den Token irgendwo hinschicken wollte, dann habe ich irgendwie so Transaktionsgebühren wieder zurücküberwiesen an die Macher von dem Token. Und das ist einfach so der Punkt. In dem Smart Contract, der irgendwie da läuft, da kann ich halt solche Mechanismen reinprogrammieren, ohne dass der End-User irgendwie Zugriff hat. Und du hast recht, jeder kann irgendwie Ziel quasi von dem Airdrop werden, aber es das heißt nicht, dass ich den annehmen muss. Also wenn ich jetzt diesen Token zum Beispiel in meinem Wallet gar nicht hinzufüge, dann kann auch nichts sein in Wahrheit. Ja, aber das ist jetzt irgendwie so mal der Kurzabriss. Nächste Woche, wenn wir tiefer reinschauen, wie ein NFT funktioniert, können wir da gerne auch kurz drüber reden, wie sowas programmiert werden kann und wie ich mich am besten davor schütze. In Wahrheit kann jetzt trotzdem nichts sein, wenn ich nicht, auch in dem Fall musste ich mich ja aktiv für den Token Drop registrieren. Es gibt andere Token Drops, wo das halt dann nicht so ist, aber in Wahrheit kann das, wie wenn ich ein Spam-E-Mail bekomme, oder? Wenn ich kann mich nicht wehren, dass ich das in meiner Inbox habe, aber ich muss ja nicht interagieren damit. Und insofern, wenn ich das lösche oder einfach ignoriere, dann kann mir eigentlich auch jetzt, habe ich kein großes Security-Risiko.
Ja. Danke für den Hinweis. Ich glaube, der war jetzt nochmal super wichtig. Und auch ich, beziehungsweise eventuell dann auch Zuhörer und Zuhörerinnen, können sich da jetzt echt gut was vorstellen drunter, weil das mit der E-Mail und Phishing-E-Mails und Scam-E-Mails, das Problem hat, glaube ich, mittlerweile schon jeder gehabt, nicht nur einmal. Und da ist man schon ein bisschen sensibilisiert dazu. Super, danke. Ja, cool. Dann, was genau, kann man mal zum Abschluss, würde ich sagen, also, und du hast ja schon ein bisschen erwähnt, was wir die nächsten Episoden besprechen können, also es sind so viele Themen, da sind ja, Blockchain und Plattformen versus NFTs, alles Mögliche, was da ansteht. Und die Idee ist grundsätzlich, dass wir, also nicht grundsätzlich, das ist geplant, dass wir jeden Freitag eine neue Episode releasen. Genau. Und ich freue mich auf jeden Fall schon drauf.
Auf jeden Fall.
Genau.
Ja, ich glaube auch, an Themen wird es uns irgendwie. An dem wird es nicht scheitern. Ich glaube, unser Ziel definitiv ist, dass wir aktuelle Nachrichten immer so ein bisschen verbinden mit diesen Foundations, wie man, wie Blockchains aufgebaut sind, wie sind NFTs aufgebaut, und dann eben aus dem raus ein wenig, ja, einfach lernen, gemeinsam lernen, wie wir, was jetzt so eben der Hype ist und was ist der wirklich reale Aspekt daran, wo kann man wirklich irgendwie was rausziehen. Und ja, für mich absolut spannend eben auch zu sehen, was so deine Meinungen dazu sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, zum Beispiel sowas wie die Bored Apes, ich bin da sehr risikofreudig ich glaube, da hast du einfach einen anderen Blick darauf, welche Projekte da spannend sind, einfach von Marketingseite und ja, von dem her freue ich mich auch absolut drauf. Tom, danke, dass du die Zeit heute wieder genommen hast, mit mir zu reden, und ja, ich bin schon, freue mich schon auf die nächsten Episoden mit dir.
Ja, freut mich mindestens genauso, und ja, danke für deine Zeit und danke fürs Zuhören, und ja, bis zum nächsten Mal.